David kam es vor, als hätte man sein Gesicht mit Benzin übergossen und angezündet. Er spähte nach dem Mädchen, das sich mit seiner Tasche auf dem Weg zur Drehtür befand. Er versuchte vergeblich, auf die Beine zu kommen. Er versuchte, dem Mädchen hinterherzurufen, aber in seinen Lungen gab es keine Luft, nur brennenden Schmerz. Das Mädchen hatte die Drehtür fast erreicht. Atemringend kam David auf die Füße und taumelte hinterher. »Warten Sie!« keuchte er. Das Mädchen stemmte sich gegen die Querscheibe. Die Tür drehte sich ein Stück und blieb hängen. Die Tasche hatte sich im Türspalt verkeilt. Das Mädchen versuchte krampfhaft, sie zu sich zu zerren. Davids verschwommener Blick heftete sich an das aus dem Spalt herausragende Stück Nylon und er warf sich ihm entgegen. Doch seine Hände griffen ins Leere. Mädchen und Tasche trudelten auf die Straße hinaus. »Megan!« schrie David. Glühend heiße Nadeln bohrten sich in seine Augenhöhlen. Sein Gesichtsfeld schrumpfte zu einem schwarzen Tunnel. Eine neue Woge der Übelkeit schlug über ihm zusammen. Als David erwachte, wusste er nicht, wie lange er dagelegen hatte. Jemand rief. Er versuchte, den Kopf zu heben. Die Welt wirkte wässrig und verzerrt. Er blinzelte. 20 Meter entfernt stand eine Gestalt. »Mister?« David erkannte die Stimme. Sie gehörte dem Mädchen. Es stand in der Nähe eines anderen Eingangs und wirkte noch verängstigter als zuvor. »Mister?« rief sie mit bebender Stimme. »Ich habe Ihnen doch gar nicht gesagt, wie ich heiße. Woher kennen Sie meinen Namen?« Der 63-jährige Leland Fontaine war ein Schrank von einem Mann. Er trug einen militärischen Haarschnitt und befleißigte sich eines ebensolchen Auftretens. Durch harte Arbeit hatte er als erster Afroamerikaner den Aufstieg zum Direktor der NSA geschafft. Mit einem Kaffee in der Hand ließ er sich am Schreibtisch nieder, um Mitch und Brinkerhoff wie zwei zum Direktor bestellte Schüler zu vernehmen. Mitch berichtete von den ungewöhnlichen Ereignissen, die sie dazu ermutigt hatte, die Heiligkeit von Fontaines Büro zu verletzen. »Ein Virus«, sagte Fontaine kühl, »und Strassmore soll die Gauntlet-Filter umgangen haben?« »Jawohl«, bestätigte Mitch. »Der Translator arbeitet seit 20 Stunden an einer Datei und in der Krypto herrscht Stromausfall.« Fontaine hob den Kopf. Die Überraschung war gelungen. »Warum zum Teufel haben Sie nicht Strassmore angerufen?« »Das haben wir getan. Er hat behauptet, alles sei in bester Ordnung.« »Dann besteht auch kein Anlass, an seiner Aussage zu zweifeln. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich habe zu tun.« Brinkerhoff war schon auf dem Weg zur Tür, aber Mitch stand wie angewurzelt da. »Wie darf ich das bitte verstehen?« »Mrs. Milken, Sie können gehen. Aber Sir, ich muss leider protestieren. Ich glaube, Sie müssen protestieren? Wenn hier jemand protestieren muss, dann wohl ich. Ich protestiere dagegen, dass Sie in mein Büro eindringen. Ich protestiere gegen Ihre Unterstellung, dass der stellvertretende Direktor dieser Behörde lügt. Ich protestiere, Sir, ein Virus. Der Commander hat die Gauntlet-Filter umgangen.« Fontaine trat in kaum noch kontrollierter Verärgerung hinter dem Schreibtisch hervor und kam auf Mitch zu. »Das ist sein gutes Recht. Wenn Strassmore nicht gewesen wäre, müssten wir den Codes immer noch mit Kästchen Papier und Bleistift zu Leibe rücken. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen?« Er streifte Brinkerhoff, der bleich und zitternd in der Tür stand, mit einem Blick. »Das gilt auch für Sie.« »Nun gut«, sagte Mitch. »Dann gute Nacht.« Sie rauschte hinaus. Brinkerhoff sah ihren Augen an, dass sie noch lange nicht bereit war, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Doch auch Fontaine war der Ausdruck in Mitchs Augen nicht entgangen. »Chad, sorgen Sie dafür, dass Mrs. Milken unseren Bürotrakt nicht verlässt.« Nickend eilte Brinkerhoff Mitch hinterher.